Moin aus Hamburg und willkommen zu Kikeriki, dem Podcast rund um das Thema Tischfußball. Heute mal zu späterer Stunde am Sonntagabend neben mir der herzallerliebste Jan Dreiling Eschweiler.
Hannes, deine Stimme, vielen Dank für diese Einführung. Ja, herzlich willkommen, Hannes Thielker, der mir manchmal auch echt leid tut, hat immer noch mit der Technik zu kämpfen, aber... Das können wir auch als Running Gag so weiter behalten.
Ja, wir haben gerade mal die SD-Karte ausgetauscht und direkt neu bestellt. Wir haben schon wieder Teile eines Interviews zumindest verloren.
Genau, Thema Interview.
Richtig.
Thema der Folge Interview mit Marius Bull. Dem ein oder anderen sagt der Name was. Wem nicht, der wird ihn kennenlernen heute. Und ja, leider ist da irgendwas passiert wieder, oder wie war das?
Ja, genau, die letzten 10 Minuten sind nicht drauf. Oder die letzten 10, 12 Minuten vom Interview sind leider nicht mit dabei. Aber der Rest ist wertvoll genug, als dass wir den heute auch ausstrahlen können. Und Thema ist halt Bundesliga-Relegation der Herren. Also da war ein Turnier jetzt vor kurzem, wo sich verschiedenste Mannschaften aus verschiedensten Teilen der Republik beziehungsweise der jeweiligen Landesverbände für die zweite Herren-Bundesliga haben qualifizieren können. Und darum geht's.
Du erklärst ja schon alles.
Naja, aber das Thema erklärt.
Ich habe mir das Interview auch schon angehört. Da sind dann auch viele erklärende Worte. Manchmal auch verwirrende, aber das werden wir im Nachgang bearbeiten. Jetzt erstmal viel Spaß mit Hannes Thielker und Marius Bull im Gespräch. Marius, der ja mit seiner frischen, natürlichen und sympathischen Art dieses perfekte Teamplay, was die Nordkinners dort hingelegt haben an dem Wochenende, erklärt und auch die Angst vor dem Bonzini. Viel Spaß.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Kikeriki, heute im Interview mit Marius Bull. Marius, wer bist du und wir fangen erst mit, wer bist du und danach darum, warum du eigentlich hier bist.
Ja, wer bin ich? Ich bin Marius, 30 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Itzehoe in Schleswig-Holstein und reicht dir das denn schon als Vorstellung?
Ja, ich kann sonst ja noch weiter auf dein Profil eingehen. Wir haben ja eben schon darüber geredet, wann, wie viel und überhaupt. Du bist natürlich Tischfußballspieler. Ich habe vorhin auf dem Weg nach Hause überlegt, ob ich anmoderiere, dass mal wieder ein Tischfußballspieler interviewt wird. Aber tatsächlich sind bisher alle, die wir interviewt haben, auch Tischfußball aktiv. Ich dachte, wir hätten mal jemanden dabei gehabt, der nicht aktiv irgendwie Tischfußball ist und mehr organisiert. Ist aber gar nicht so. Und du bist aber noch gar nicht so lange aktiv, wie ich gerade sehe. Das hat mich tatsächlich selber überrascht. Also wenn man auf dem DTFB-Profil von dir schaut, bist du seit 2016 relativ aktiv, überhaupt, dass du quasi in dem DTFB aufgetreten bist oder für irgendwelche Turniere von denen. Und in 2018 warst du dann sehr aktiv und dieses Jahr warst du dann, deswegen sitzen wir auch zusammen, ja offensichtlich sehr erfolgreich mit deiner jetzt Bundesliga-Mannschaft.
So ist es. Ja, soll ich dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, hau raus.
Ja, wir haben in 2018, mit wir meine ich in dem Fall Daniel, Markus, Nadine, Jens, Wille, Julia und Fabi ein Team gegründet, und zwar die Nordkinners, und haben an der Tischfußball-Landesliga in Schleswig-Holstein teilgenommen. Ohne richtige Ambitionen, wir wollten Spaß haben, hatten eben auch die Kinder von Jens und Wille dabei, die da in den Startschuhen beim Kickern waren, und dachten, es wäre einfach mal lustig, den Tischfußball auch in Schleswig-Holstein wieder ein bisschen voranzutreiben und da an der Landesliga mitzumachen. Und waren am Ende dann so erfolgreich, dass wir kein einziges Spiel verloren haben, aber dafür zweimal unentschieden gespielt haben, sodass wir am Ende den zweiten Platz in der Landesliga gemacht haben. Und dadurch, dass das Team, das auf Platz 1 war, das waren die Kieler mit Michi Strauß etc., dadurch, dass die dann nicht zur Bundesliga-Relegation gefahren sind, durften wir antreten und ich denke, dazu kommen wir dann gleich,
was da passiert genau. Ist. Ja, genau. Das war ja relativ überraschend. Also ich schildere das mal aus meiner Perspektive. Natürlich habe ich die Bundesliga-Relegation verfolgt und da wart ihr gar nicht auf meinem Schirm. Also ich habe dann erst gesehen, als es losging, also dann die ganzen Facebook-Posts kamen, wer jetzt alles teilnimmt, habe ich dann ein Bild gesehen. Ach so, da sind ja die ganzen, also Marius und wer auch noch alles mit dabei war, den man hier vom Mittwochsdoppel kennt. Mhm. Kannst du dir gleich gerne nochmal vorstellen.
Ja.
und hatte das, wie gesagt, gar nicht auf dem Schirm und war dann eher so, weil die Lotterie, die hat einfach mal viel trainiert und gemacht und ist auch ein Hamburger Team, die wollten halt unbedingt aufsteigen, die sind ja auch angetreten und am Ende haben die es dann leider nicht geschafft und auf einmal standet ihr aber auf, irgendwie in der zweiten Bundesliga jetzt mit dem ganzen, also quasi mit beiden Füßen, wenn man so möchte. Und das war so ein bisschen ein Überraschungsmoment für mich und ich konnte mir das erstmal auch gar nicht nachvollziehen, deswegen sitzen wir auch zusammen und da hätte ich von dir noch mal so ein paar Hintergrundinfos, wie denn dieses... dieses Wunder da hat geschehen können.
Ja, also ich erzähle erstmal ein bisschen was zum Team.
Ja.
Das Team bestand dann im Kern aus Markus, Daniel und mir. Jens und Wille sind ja beide schon in Bundesliga-Teams untergekommen, hatten demnach auch keine, nachvollziehbar keine großen Ambitionen, an der Relegation nochmal teilzunehmen. Nadine durfte nicht mitspielen, als Frau geht nicht. Also waren wir erstmal das Kernteam, das waren Daniel, Markus und ich. Und dann haben wir halt auch wirklich geguckt, Mensch, wer passt irgendwie ins Team? Was wollen wir für ein Team haben? Soll es jetzt nur so das überkrasse Team werden oder eben auch ein Team, das sich menschlich gut versteht? Und dann haben wir uns unterhalten öfter und haben dann immer wieder Namen auch vorgeschlagen und am Ende ist dann das daraus entstanden. Und zwar, ich kann ja mal erzählen, wir haben lieben Stefan von Garzen im Team. Wir haben Buxo, also Aljoscha Würz im Team, wir haben Aljoscha Lein im Team, Arthur Lärm, Tobi Schirmer, Daniel Jungblut, Markus Fleck und meine Wenigkeit. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Wir gucken uns gerade nochmal schnell die Bilder an.
Also ich sehe hier sogar noch ein Video, wo ihr euch motiviert gerade.
Ja, wir waren mit Abstand die lautesten mit unserem Kampfruf. Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Nee, es sieht nicht danach aus, dass ich jemanden vergessen hätte.
Du Lärm hattest du, genau.
Genau, nein, wir haben alle.
Richtig.
So, und was man einfach mal sagen muss, wir haben natürlich im Vorfeld ein paar Mittwochsdoppel gespielt, haben auch viel dann in unserer WhatsApp-Gruppe hin und her geschrieben. Man hat einfach gemerkt, die Chemie stimmt und auch, was dann die ganze Organisation, also die Anfahrt, Hotelbuchungen und all sowas betraf, das hat alles komplett reibungslos funktioniert und auch auf der Fahrt dahin haben wir uns einfach alle so gut verstanden. Und das war, glaube ich, wirklich mega wichtig, dafür, ja, dass wir da jetzt auch irgendwie weitergekommen sind.
Ja, okay, bevor wir jetzt genau, also auf die genauen Begegnungen und wie, was, wo da passiert ist, wieso das hat so stattfinden können, eingehen, das können wir erstmal gleich nochmal eröffnen, also was eigentlich die Tischfußball-Bundesliga ist. Ich weiß, der Einstieg kommt vielleicht etwas später als gedacht, aber kannst du das in wenige Worte zusammenfassen, was eigentlich die Tischfußball-Bundesliga darstellt und wie viele Leute da sind und was da so passiert, also in deinen Worten?
Nein, das kann ich nicht, weil ich noch nicht dran teilgenommen habe.
Das wäre auch noch eine Frage gewesen. Hast du schon mal dran teilgenommen?
Nein, überhaupt nicht.
Warst du schon mal da?
Nein, auch nicht, tatsächlich. Also ich freue mich riesig, dass wir uns qualifiziert haben.
Das ist ja krass.
Dass ich, oder dass wir die Chance haben, da mitspielen zu können. Ich glaube, alle aus unserem Team, na, oder fast alle, ich glaube, Arthur war auf jeden Fall schon mal bei der Bundesliga, Stefan von Garzen und Buxo auch, glaube ich. Aber alle anderen waren eben noch nie da. Umso größer ist die Freude jetzt darüber, dass wir uns wirklich qualifiziert haben. Also ich glaube, es sind um die 20 Teams in der zweiten Bundesliga. Aber wie das alles so funktioniert am Ende, da darf sich dann der Captain drum kümmern. In dem Fall Markus. Schöne Grüße. Spaß beiseite. Also ich habe da null Erfahrung mit. Ich weiß, dass alle, wenn sie wieder dann, ich meine, halb Hamburg fährt ja zur Bundesliga.
Ja, das heißt, ja, Gefühl.
Ist wirklich so. Wenn alle dann am Wochenende oder dann am nächsten Mittwoch doch wieder da sind, alle darüber berichten, wie toll es war. Ja, nächstes Mal kann ich mitreden.
Ja, ich bin gespannt. Das heißt, dann werde ich mir auf jeden Fall Markus auch schon mal vormerken, den zu interviewen nach der Bundesliga-Hinrunde, an der ihr dann das erste Mal offensichtlich teilnehmt. Ist auf jeden Fall eine super Veranstaltung. Ich war letztes Jahr ja als bei der Hinrunde als Zuschauer nur da. Und fand die Atmosphäre auf jeden Fall super geil. Ich bin auch wirklich gespannt. Aber was man auf jeden Fall ja sagen kann, ist halt, wie komme ich da hin? Ich muss mich halt offensichtlich über eine Landesrangliste als Mannschaft qualifizieren, an der Bundesliga-Relegation teilnehmen zu dürfen.
Genau.
Und kann somit dann, wenn ich unter die besten, jetzt weiß ich es gar nicht, vier komme?
Also in dem Fall waren es tatsächlich die besten vier dieses Jahr, weil ein Team aus der zweiten Liga, das nicht abgestiegen ist, auch nicht antreten wird dieses Jahr in der zweiten Bundesliga. Das heißt, es waren vier Startplätze und ich glaube, zwei Teams sind sogar nicht angetreten. Genau. Ich glaube, es gab zwei Absteiger und in diesem Fall eben zwei Teams, die auch sich aufgelöst haben. Insofern konnten vier Teams aufsteigen, in Summe.
Genau. Und das habt ihr ja offensichtlich geschafft. Wie genau, also erstmal, wie war der Modus? Also wie habt ihr gespielt als Teams gegeneinander? Wie war genau der Modus und wie kam es dann schlussendlich auch dazu, dass ihr das geschafft habt?
Ja, der Modus war entgegen der Vorjahre so, dass alle Relegationsteams in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Und dann innerhalb der Gruppen gab es erstmal K.O. und dann gab es halt einmal das Siegerfeld, also den Siegerbaum, und einmal den Verliererbaum.
Aber was heißt K.O.? Also war das dann Doppel-K.O. pro Gruppe?
Ja, nee, nicht pro Gruppe. Das musst du dir so vorstellen. Es gab einmal den Siegerbaum. In dem Fall, wir haben halt alles gewonnen. Die Teams, die verloren haben, kamen dann in das Verliererfeld und durften dann gegen andere Teams spielen, die einmal verloren hatten, auch aus dem anderen Baum.
Aber das ist ja dann schon ein Doppel-K.O. Oder konnte man...
Ja, klar, aber es war nicht nur in unserem Baum. Du hattest
So meine ich das, ne? Okay, ja.
Es war halt kein Doppel-K.O. in unserem Baum.
Sondern irgendwie, also das war quasi, man fing in so einer einen Gruppe an,
genau,
hat da quasi Single-K.O. gespielt, ist dann ins Doppel-K.O. gerutscht und konnte dann sich aber noch wieder qualifizieren, also quasi als Sieger aus dem
Loser-Bracket. Genau, aus dem Loser-Bracket ist auch ein Team dann aufgestiegen, oder zwei, glaube ich sogar.
Genau, aufgestiegen. Sie können ja einmal das auflisten und dann direkt auch gratulieren, sind ja einmal die Nordkinners Schönberg, deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen. Dann einmal Glückwunsch an die OST Mavericks aus Osnabrück, an die Bofken aus Münster und an die Sindelfinger Kickers.
Genau. Ja.
So, wenn ich mir jetzt hier die Partien angucke, wir werden das natürlich dann auch in den Shownotes verlinken, wie man hier auf diese übersichtliche Seite kommt. Und da sehen wir halt, dass ihr angefangen habt, gegen Kurbelgemeinde Würzburg zu spielen. Am 5. Januar um 11 Uhr, da steht hier sowas, habe ich vorher
das nicht entdeckt. Genau, ja.
Was ist da passiert? Also wie seid ihr da reingegangen? Seid ihr schon mit der Erwartung reingegangen? Also erstmal, mit welcher Erwartungshaltung seid ihr reingegangen? Also habt ihr schon erwartet, aufzusteigen? Wie geht man an so ein erstes Spiel, wenn man auch so ein neues Team formiert? Also ihr habt euch ja mehr oder minder mit einem anderen Team qualifiziert, als ihr dann wirklich drin gespielt habt.
Ja. Kann ich dir ein bisschen was zu erzählen? Also, haben wir erwartet, dass wir aufsteigen? Nein, auf gar keinen Fall. Also wir sind da als ganz klare Underdogs angetreten. Es wäre natürlich cool gewesen, jeder hatte es irgendwo im Kopf. Ja, die Möglichkeit besteht vielleicht, aber gerade weil man ja nun doch hört, wie schwierig die Relegation in den letzten Jahren war und wie viele mega krasse Teams dort angetreten und dann doch wieder gescheitert sind, hatten wir nicht wirklich die Erwartungshaltung, dass wir da aufsteigen. Es war halt einfach eine Erfahrung, die wir mitnehmen wollten, dass das Ganze dann so gekommen war oder gekommen ist, wie es dann schließlich auch passiert ist, damit hat niemand gerechnet.
Okay, das heißt, also in dieser Underdog-Rolle angetreten gegen die Kurbelgemeinde Würzburg und habe dann überraschend gewonnen offensichtlich?
Nein.
Überhaupt nicht überraschend gewonnen?
Natürlich. Doch, also ich kann dazu auch was erzählen. Wir haben ja den guten Arthur bei uns im Team, der ehemaliger Würzburger ist. Und der kannte natürlich einen Großteil unseres gegnerischen Teams und hat uns dann das ein oder andere natürlich schon im Vorfeld erzählt. Wir haben bei dem Spiel, das muss man vielleicht dazu sagen, bevor wir überhaupt auf die einzelnen Partien eingehen, für uns war es tatsächlich so, dass wir uns alle gesagt haben, okay, wir sind in der Gruppe, in der Gegner sind, die wir uns alle zutrauen oder die auf jeden Fall machbarer sind als in der anderen Gruppe. In der anderen Gruppe waren eben die anderen drei Aufsteiger, also Sindelfinger, Kickers, OSC Mavericks und auch die Bofken Münster, die zwangsweise ja gegeneinander spielen müssen, hätte bedeutet, eins von diesen Teams geht auf jeden Fall ins Loser-Bracket. Das hätte für uns dann bedeutet, wir spielen eigentlich, doof gesagt, Single-K.O., weil wenn wir verlieren, müssen wir gegen so ein Team spielen. Die Chancen, dort dann als Sieger vom Tisch zu gehen, haben wir als eher gering beurteilt.
Das heißt also, ich guck mal eben,
genau, schau doch mal
eben. Teams wie, ich weiß gar nicht, ich kann hier leider nicht sehen, wer wo wie ins Loser-Bracket ist, aber das heißt, alle anderen, die aufgestiegen sind, also die Mavericks oder Bofken Münster, die ja teilweise sehr bekannte Spieler irgendwie akquiriert haben,
ja,
sind dann schon eher Angstgegner gewesen.
Natürlich. Allerdings haben wir auch immer wieder gesagt, das sind auch wirklich Teams, die haben natürlich auch einen etwas anderen Druck, weil die einfach aufsteigen müssen. Das sind Spieler, die alle langjährige Bundesliga-Erfahrung haben, auch erst Bundesliga-Erfahrung. Die haben ja einen ganz anderen Druck, da zu spielen. Weil wenn die Relegation nicht packen, dann dürfen die nicht in der Bundesliga antreten.
Richtig. Wertvolle Information. Also wenn ich in der Relegation teilgenommen habe als Team und nicht aufsteige, bin ich für die Bundesliga-Saison blockiert. Also ich kann dann nicht noch nachziehen und irgendwie als Ersatzspieler mich aufstellen lassen.
Zumindest ist das mein Kenntnisstand.
Ja, also so.
Ja, genau. Insofern haben wir uns tatsächlich auch vor jedem Spiel extrem gepusht, nochmal Tipps gegeben, nochmal als Team uns zusammengestellt, einen Kreis gebildet, nochmal die Halle niedergebrüllt mit unserem Schlachtruf. und sind dann auch genauso an den Tisch gegangen, haben super stark aufgestellt, wie ich finde. Und haben dann auch das Spiel gegen Würzburg, auch wenn es jetzt nicht so eindeutig aussieht, ich glaube, wir haben das 8-6 gewonnen. Ich glaube, es stand aber 8-2 oder 8-3, als das Spiel halt eben entschieden war.
7-3. Also mit 7-3 habt ihr dann gewonnen.
Ja,
aber genau, 7-3. Also wenn man sich aber anguckt, also es ist schon natürlich krass, es sind halt 7 Begegnungen gewesen. Erstes Doppel gewinnt ihr, zweites Doppel unentschieden, das erste Einzel, was dann folgt, unentschieden. Dann holt Ayosha Lein noch ein Einzel, also somit habt ihr dann quasi 2 Siege und 2 Unentschieden.
Genau.
Dann nochmal 2 Unentschieden, das letzte Doppel verliert ihr dann, aber da war dann eh schon...
Da war alles schon gegeben.
Schon durch, ne? Genau. Dann ist ja eh dann nochmal andere Voraussetzungen, aber schon krass, auch viele Unentschieden sind ja auch immer schon so ein Zeichen dafür, dass es halt noch eine sehr harte Partie war.
Auf jeden Fall, also das waren alles gute Spieler, auch die mussten sich ja irgendwie für die Relegation qualifizieren. Und das hat man auch wirklich gemerkt, also die standen auch nicht alle zum ersten Mal am Tisch.
Das hätte ich jetzt auch erwartet, dass das nicht so ist.
Und was bei denen dazu kam, war, dass die auch noch den Ulrich Biest als Heimtisch hatten, sodass wir auch auf 2 unterschiedlichen Tischen spielen mussten.
Und wie war das?
Ja, Ulrich ist ein ganz, ganz toller Tisch, besonders der Ulrich Biest.
Nee, aber also, ich meine, den gibt es in Hamburg ja gar nicht, oder?
Nee,
hat den irgendjemand?
Ich glaube nicht. Wie war es? Also ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht tatsächlich. Ist Gewöhnungssache. Ich fand ihn angenehmer als den normalen Ulrich, aber... Ja, wird jetzt nicht mein Favorit. Also ich bin sehr glücklich mit dem Leo oder auch mit dem Tornado. Ulrich und ich, wir werden halt keine richtig großen Freunde. Aber es passte. Also es ging dann trotzdem.
Okay, spannend. Ja, ich durfte den lustigerweise auch auf dieser Bundesliga-Hinrunde, die ich besucht habe, stand nämlich auch einer der ersten Ulrich mit so einem Ball. Aber da hat sich ja viel getan. Also wir hatten
ja, es gab auch
auf den DFB-Präsidenten-Treffen auch, es gibt ja drei... gab 3 Upgrades für den Tisch. Ich weiß nicht, sind jetzt beim 7. Ball.
Ja.
Das war auch so eine Debatte.
Den mussten wir dann auch extra kaufen.
Genau. Was es aber nicht gab. Also es gab den Ball auch lange nicht.
Es gab ihn bei der Relegation. Also das erste, was wir am Morgen gemacht haben, war, kaufen wir uns den Ball, zack, zack, einspielen und ein bisschen testen.
Aber das war dann, dann hat aber jedes Team seinen Heimtisch und damit quasi auch gewechselt?
Ja. Okay. Also, genau. Also ein, lass mich mal kurz lügen, wie war denn das? Die Spiele finden ja immer gleichzeitig statt. Nee, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Jetzt weiß ich es wieder. Es gab ja immer Satz 1 und Satz 2. Satz 1 wurde an dem Tisch gespielt und Satz 2 dann am anderen Tisch.
Mhm.
So, jetzt habe ich es
wieder. Genau, und einzelnen einen Satz?
Nein.
Auch
das sind ja auch immer 2 Sätze.
Okay.
Also dann im Wechsel.
Man kann sich's denken, aber ich frage.
Ja, es sind immer 2 Sätze auch im Einzel. Eins am Heimtisch und eins am Gasttisch.
Spannend. Und hat aber offensichtlich geklappt. Krass, ich wusste nicht, dass die da mit dem Biest auch antreten.
Ja, war auch eins der wenigen Teams, muss man dazu sagen.
Gab es noch eins mit dem Biest?
Nicht in unserer Gruppe, glaube ich. Also wir haben dann ja noch im Anschluss gegen die Berliner gespielt. Die hatten den Ulrich als Heimtisch.
Spreekickers Berlin.
Genau, Spreekickers Berlin. Auch mit teilweise echt bekannten Spielern, die ich von dem einen oder anderen Challenger schon kennengelernt habe.
Max Weidmann, den könntest du auch, ist er nicht auf dem World Cup auch als Helfer gewesen?
Weiß ich nicht. Den hast du organisiert.
Das stimmt. Ja, daher kennen wir uns ja übrigens. Ich muss eben auch lachen, weil du meinst, dass du halt auf den Leo und den Tornado glücklich bist, weil du ja erst einen Tornado kaufen wolltest und doch keinen gekauft hast. Jetzt habe ich einen gekauft und brauche ihn eigentlich nicht
also,
mehr.
Also was die Zuhörer vielleicht gar nicht wissen, also der Hannes und ich, wir sitzen auch gerade am Tornado. Den hat er nämlich in seiner Wohnung stehen. Allerdings ist da eine Tischplatte drauf.
Weil der Leo, und dafür steht dann der Leo frei, der daneben steht. Luxusprobleme. Genau, dann war die Partie gegen die Spreekickers. Auf den ersten Blick, ohne zu wissen, wie die Partien ausgegangen sind, sieht das relativ deutlich aus mit einem 12-2. Also ihr habt auch tatsächlich die ersten 3 Partien direkt gewonnen. Dann die 4. Partie, das war ein Einzel, unentschieden. Dann die nächsten beiden Partien gewonnen, letztes nochmal unentschieden. Also die Spreekickers konnten kein Spiel komplett für sich entscheiden. Oder genau, nur 2 Sätze für sich holen. Ist das denn auch so deutlich gewesen, wie das so scheint? Oder war das schon immer eine knappe Nummer und alles 4-6, 4-6, 4-6?
Also auch da muss man sagen, das waren auch alles Spieler, die kickern können. Und es waren auch überwiegend knappe Sätze. Das kann man noch gar nicht abstreiten.
Kann man das sehen eigentlich? Nee, die Sätze müssen
auf den Zettel müssen. Mussten wir da nicht eintragen, nee.
Schade.
Das waren auch teilweise relativ knappe Spiele. Aber in Summe ist das natürlich mehr als eindeutig. Ne? 12-2, Ergebnis spricht dann für sich. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, wir haben bei jedem Spiel mit einem Auswechselspieler gespielt, also mit einem, der dann gesagt hat, Mensch, diese Partie pausiere ich oder wechselt mich ein, wenn das, das oder das. Das fand ich auch ganz, ganz toll in unserem Team, dass es da gar keine persönlichen Befindlichkeiten gab von irgendwem, der sagt, oh, ich muss aber unbedingt spielen, sondern also das...
Also das Team steht im Vordergrund und dann dir als eigene Glück quasi unter das des Teams gestellt.
Genau so ist es. Und das fand ich echt super.
Okay, und dann nächste Partie war dann gegen die Golden Puppets in Limburg, was ihr 10-4 für euch entscheiden konntet. Auch spannend.
Ja.
Limburg hat auch kein Spiel komplett geholt, aber also ihr habt das erste Spiel habt ihr gewonnen, dann das zweite Spiel unentschieden, erstes Einzel unentschieden. Oh, dann hat Aljoscha Lein gegen Dirk Dröse gewonnen im Einzel. Stark.
Aljoscha die Maschine, ja.
Stark, wirklich. Ja. Dann habt ihr noch ein Doppel geholt und dann nochmal zweimal unentschieden im Abgang.
Ja, wobei da ist der DTFL in Fehler unterlaufen. Das letzte Spiel habe ich nämlich mit Stefan von Garzen gespielt und gar nicht
Buxo. Ach so, okay.
Ja.
Da war das. Schade für seine Statistik.
Oder für seine, ne?
Ja, oder für, ja. Oder, wobei das, glaube ich, gar nicht einfließt, aber ja.
Was ich dazu dann auch sagen muss, Golden Puppets, das war ja quasi unser Finale. Die Golden Puppets waren eigentlich gar nicht unser Gegner, den wir so auf dem Zettel hatten. Die haben nämlich in dem Spiel davor, im Halbfinale davor, mussten die spielen gegen Ottweiler, ein Absteiger aus der zweiten Bundesliga und auf Bonzini. Also alles Punkte, die uns nicht so richtig gut gefallen haben. Aber tatsächlich, und wir haben dann uns das Spiel ja auch angeguckt, hat Limburg, die viele gute Spieler auch haben, ich glaube, Herr Dröse ja bekannt, und jetzt muss ich mal kurz raufgucken, die hatten noch den Jakobus Steuerwald, ich glaube, der war jetzt auf Platz 1 der Senioren-Rangliste. 2018, ich glaube, sowas war da. Also der hat bei den Senioren richtig, richtig viel abgeräumt. So.
Waren das alles Senioren grundsätzlich oder war das so eine...
Es war, also ich sag mal so, das kommt jetzt darauf an, wie man Senioren definiert, aber...
Dürften Sie Seniorenliga spielen?
Das ist, glaube ich, ab 50. Ja. Nee, da waren auch Jüngere dabei. Aber okay. Jünger halt, also alles so, ich denke mal so schon Ende 30. Mhm. So, aber die haben tatsächlich auf den letzten oder vorletzten Ball Ottweiler rausgeschossen. So dass uns dann der Bozzini in dem Fall erspart geblieben ist. Und das Zweitliga-Team, also der Bundesliga-Absteiger ist uns dann erspart geblieben. Und dann durften wir gegen Limburg antreten. Auf unserem Heimtisch. Also, krass. Genau. Die Freude war riesengroß, als wir dann gegen Limburg spielen durften. Das waren auch viele knappe Partien. Übrigens eins der wenigen Spiele, das einzige Spiel, das wir da mit Schiedsrichter hatten, war gegen Limburg.
Weil? Gab's da vorher, habt ihr euch vorher in der...
Ja,
okay.
Es ist ja so herrlich. Wir sagen, Leute, wenn irgendwas, wir haben ja das Spiel gegen Ottweiler gesehen und die Limburger konnten alle auf jeden Fall kickern und da war einer dabei, der hat einen richtig schönen Pull-Kick gespielt. Das kann man sich gar nicht vorspielen, aber richtig, richtig cool.
Also umgesprochen der Zier.
Ja, nee, anders.
Das wäre Schieber.
Ja, Entschuldigung, Push-Kick.
Wobei Push, nee, das stimmt nicht.
Push
drücken. Wäre halt,
der Push-Kick
ist halt
Push,
richtig, ja. Hochdrücken.
Ja, das war,
ein
Schieber. Für die Zuhörer, wir reden vom Push-Kick.
Nee, vom Schieber. Push-Kick ist eigentlich, dass du von der unteren, also dass du...
Ja, es war auch ein Push-Kick.
Ach wirklich, also von der unteren Stürmerpuppe reingeballert und dann einfach abgezogen.
Ja.
Sophia, hier, man kennt vielleicht Sophia aus Hamburg, die spielt auch sowas.
Ja. Schon mal gehört.
Und schon auch gesehen.
Und des Öfteren verflucht, ja. So. und wir haben aber beim Spiel gegen Ottweiler gesehen, dass die dann doch recht kneipenlastig spielen, wenn man das mal so sagen darf.
Ottweiler jetzt oder die?
Nee, Ottweiler nicht. Ottweiler hat echt sauber gespielt und gut gespielt, aber die haben sich echt schwer getan, haben ja dann sogar auch verloren verdient. Das letzte Spiel war nämlich gegen diesen Push-Kick-Menschen. Der hieß, kann ich hier die Spieler sehen?
Ja, warte, da.
Da, Paolo da Silva, der ist das.
Paolo da Silva?
Oder Paolo wahrscheinlich.
Vielleicht geiler auch. Name.
Ja.
Ist das ein deutscher Spieler?
Ich habe ihn nicht gefragt, war mir in dem Fall auch egal.
Nee, also ja, aber die ganzen Ottweiler und so, die haben ja meist auch irgendwelche Kontakte durch diese ganzen Bozini.
Nee, also Ottweiler, da Silva hat bei Limburg gespielt.
Ach, Entschuldigung, ich war woanders. Ja, sorry. Ja.
Okay, also mein wir haben Fehler. Dann aber gesehen, dass die dann doch sehr kneipenlastig gespielt haben, das ein oder andere Mal ein bisschen doll an die Bande gefahren sind. Insofern war unsere Devise im Vorfeld so, Leute, also kreisgebildet, ne, bevor das Spiel losging, das hier ist das Finale, wenn wir das gewinnen, dann steigen wir in die Bundesliga auf. Wir müssen ruhig bleiben. Wenn irgendwas ist, callt, holt ein Schiri, foul callen, aber ruhig bleiben. Erstes Spiel, zack, Diskussion und Tobi Schirmer und Arthur Lärm reden sich um Kopf und Kragen. Es war so herrlich. Es wurde ein Foul gecallt. Der Gegner hat irgendwo angeschlagen. Dadurch ist ein Ball von Arthurs 5 weggefallen. Tobi hat dann den Finger gehoben und hat gesagt, hier, Entschuldigung. Aber anstatt auf das Foul dann einzugehen, haben sie gerufen, ey, du hast in den Tisch gegriffen.
Der Gegner dann?
Ja. So, also Tobi Schirmer weil er die Hand gehoben hat, hat er dadurch in den Tisch gegriffen und alle anderen abgelenkt. Und das war dann unser Foul quasi, das uns dann vorgeworfen wurde.
Hatte man da schon offensichtlich. Bereitet ihr euch dann noch irgendwie speziell auf die Bundesliga vor, wenn das da so ist?
Nee, ich glaube, Tobi Schirmer weiß jetzt, dass er nicht mehr in den Tisch greifen darf. Hat er. Naja, dann habe ich halt versucht, die beiden zu beruhigen. Also war dann auch nicht jetzt extrem dramatisch. Und wir haben dann einen Schiri dazugeholt. Das hat dann unseren Gegner aber doch deutlich mehr gehemmt als uns, weil die eben echt extrem aufpassen mussten, weil die ja vorher schon recht hart gespielt haben. Und auch da waren viele knappe Partien. Aber am Ende haben wir das für uns entscheiden können.
Hast du vorher schon mal mit Schiri gespielt?
Ja, dreimal. Okay. Alle drei Male mit Maurice Velasco.
Mit oder gegen?
Also. Mit. Ja.
Also die anderen haben den Schiri geholt, vermute ich?
Jein, teils.
Okay.
Also, ich glaube, alle drei Male sogar wir.
Krass.
Ja, da stand ich im Tor und Maurice war vorne. Hat super viel Spaß gemacht.
Glaube ich, der kann ja auch kickern, wa?
Ja, kann auch kickern. Wir spielen jetzt auch demnächst wieder zusammen sogar. Auch, da darf er auch wieder nach vorne, ich gehe wieder nach hinten.
Und die Schiris sind gebucht?
Ich hoffe nicht. Das ist natürlich immer auch mal eine Erfahrung, muss aber nicht unbedingt immer sein.
Ja, ich habe noch nie mit Schiri gespielt. Ich generell Fouls callen, ich passe mich in der Regel immer der Härte der Gegner an. Wenn natürlich das gezielt ist, anschlagen, ist es immer schwierig dann. Ich habe aber auch schon von einigen gehört, auch einigen sehr guten Spielern, die auch in der Regel nie mit Schiedsrichter spielen, dass das Spiel A dann anders ist. Also das kann auch sein, dass man selber viel Bälle abgeben muss.
Genau.
Aber dass man manchmal auch erst merkt, was alles an Fouls gemacht wurde, was ein Schiri dann kauft, was man selber nie gecallt hat. Deswegen bin ich inzwischen, ich bin immer noch hochgewillter, das mal zu machen, einfach um zu erfahren, was jetzt wirklich faul ist und was nicht, weil das Gefühl habe ich gar nicht.
Ja.
Also hat euch das eher, die Frage dann wäre dann quasi, hat euch das eher irritiert, dass der da war? Oder hat euch das anders? Offensichtlich habt ihr ja gewonnen, deswegen nicht zu sehr irritiert, aber hat euch das auf jeden Fall auch abgelenkt, dass ein Schiri da war? Oder waren alle das komplett gewohnt und konnten das Spiel normal weiterführen?
Also Tobi und Arthur sind ja ein festes Doppel, hier in der Hamburger Liga ja auch durchaus bekannt. Die bringen so viel Erfahrung mit in so einem Spiel, dass die das überhaupt nicht rausgebracht hat. Und tatsächlich hat es unsere Gegner extrem gehemmt, weil die halt vorher sehr hart auch an die Banden immer gefahren sind. Die mussten dann extrem aufpassen und haben dann auch zwei, dreimal immer zum Schiedsrichter geguckt, wenn irgendwelche Aktionen waren. Aber der Schiedsrichter hat das alles komplett richtig auch gemacht.
Sagst du, zumindest aus eurer Perspektive.
Naja, aus meiner, sondern also wenn mal irgendwer an die Bande fährt, aber nichts passiert und der Ball nicht wegspringt und alles gut ist und das auch so lasch ist, dass überhaupt nichts passieren kann und der Gegner dann gleich zum Schiri guckt,
Also der Schiri, wer war's?
Ja. Gib mir 10 Minuten, dann fällt mir der Name vielleicht wieder ein.
Sonst reichen wir das nach.
Das reiche ich dir nach, genau. Ja.
So, okay, das heißt, dann habt ihr. Jetzt muss ich kurz einmal hier nochmal.
Ich glaube, 10 zu 4.
Genau, 10 zu 4. Das für euch entscheiden können. Das war dann um 15:30 Uhr. Also, seid ihr gestartet. Wahrscheinlich, wie lange dauert so eine Partie? Anderthalb, 2 Stunden?
Ja, ich glaube, 1,5 Stunden hat das in dem Fall gedauert.
Und dann seid ihr quasi damit raus. Also, nee, raus, drin. Seid ihr rein.
Wir waren dann zusammen mit den OSC Mavericks, waren wir die beiden Aufsteiger am Samstag. Hat den riesengroßen Vorteil gehabt,
stimmt, ja,
dass wir dadurch, dass das Hotelzimmer auch bis Sonntag gebucht war und das Partyhaus Landsknecht über einige interessante Lokalitäten verfügt.
Den Schaukelkeller, oder?
Den Schaukelkeller.
Ich weiß, wovon du redest, ich war noch nicht da und es ist ja in 2 Wochen.
Ja, ist der Landsknecht Kicker Cup.
Genau, also, und ich kann wahrscheinlich nicht, leider.
Also, tatsächlich auch in den Keller bin ich ohne Erwartungen gegangen und nicht wieder rausgekommen.
Ja, so eine Story hört man öfter. Ule aus Dortmund sagt ja immer, das ist das beste Turnier, das es im Kickern gibt. Er sieht das, glaube ich, auch. Von daher, ja. Wahrscheinlich hat er einen kleinen Bias, aber soll auf jeden Fall phänomenal sein.
Ja, also das ist super. Das ist großartig.
Also du würdest eine klare Empfehlung dafür aussprechen, dass man am jetzt Mitte Februar, am 16. ist es, glaube ich, ja. Zum Landsknecht knapp.
Landsknecht Kicker Cup heißt das irgendwie so, ne? Oder? Party aus Landsknecht Kicker Cup, irgendwie so.
Party aus Landsknecht, über dieses Wochenende einfach hinfahren.
Ja. Sonst einfach auch mit zugucken oder einfach in den Party, in den Schaukelkeller gehen.
So, das heißt aber, also ihr seid um 17 Uhr am Samstag durch gewesen, alle anderen ja noch nicht so richtig, also es ging ja dann tatsächlich noch richtig lange, also das Loser Bracket wurde noch weitergespielt am gleichen Abend, zumindest zwei Partien. Oh, krass, 17:30 mussten die Bof Münster gegen Lotterie nochmal ran und Ottweiler nochmal gegen Kicks und Tricks Halle.
Ja.
Und dann wurde am Sonntag noch weitergespielt, da wart ihr quasi auch schon durch, dann wurden ja. Am Sonntag um 10 die letzten vier Partien quasi ausgespielt, wer dann quasi die letzten zwei Plätze belegt.
Ja, genau. Und da waren wir noch am Ausnüchtern.
Habt ihr euch das auch nicht angeguckt, oder was?
Doch. Wir kamen dazu, wir haben die Lotterie ordentlich angefeuert. Also Solidarität mit den Hamburgern. Wir haben die angefeuert, haben uns das auch alles mit angeguckt, natürlich.
Und die haben dann, ich hatte das so intensiv noch mir gar nicht angeschaut, die haben dann gegen Ottweiler tatsächlich gespielt, also gegen euren Angstgegner,
ja.
Der dann ja überraschend gegen Limburg verloren hat.
Der hat gegen Limburg verloren.
Und somit war dann Ottweiler im Loser Bracket und musste dann gegen die Lotterie. Spannend ist aber ja, dass...
Wie ist das denn ausgegangen eigentlich?
2-10, also die Lotterie hat 2-10 verloren. Spannend finde ich ja, dass die Lotterie ja auch auf dem Bonzini spielt. Die Lotterie Hamburg ist ja die einzige Bonzini-Mannschaft hier.
Genau.
Spielen sie nicht auf dem Bonzini?
Doch, ich bin auf dem Bonzini, ja. Doch.
Und das war natürlich noch ein Heimspiel für die Ottweiler-Jungs.
Ja, halt nur Bonzini.
Also da
gibt es nichts anderes.
Na doch, Hansberg.
Ja, gut, der soll noch furchtbarer sein.
Hast du mal gespielt?
Nee, ich habe aber von einem, auf der deutschen Meisterschaft habe ich gegen einen...
Ja, und da war die Geschichte leider unterbrochen. Also ich schätze mal, er wollte sagen... Er hat da irgendjemanden kennengelernt, der ansonsten nur Hansberg spielt auf der deutschen Meisterschaft, oder wie war das?
Da gehe ich auch von aus. Also wir haben danach noch eine ganze Weile über den Hansberg gesprochen und ich habe davon erzählt, dass ich auf der Leo WS den einmal zumindest, dass wir da haben ein, zwei Bälle angespielt und mussten selber wieder spielen. Und ich glaube, wir haben noch kurz darüber gesprochen, dass es ja so eine lustige Debatte bei Tischfußball Online gab zum Thema, was jetzt welcher Tisch wie viel und wer wo was wie und dass ich da sehr amüsiert über Klaus' Aussage war, dass wenn man den einen der beliebtesten Tische Deutschlands wieder mit aufnehmen muss in die Bundesliga, dass das wohl der Hansberg wäre.
Ja, durchaus. Ich meine, es gibt ja eine Spielergemeinde von diesen besagten 2000 Spielern und Spielerinnen, die da in Saarland jeden Freitagabend kickern. Ja, wahrscheinlich ist das so.
Vermutlich, ja. Also Ula hat ja schon mal bei so einem Ligaspiel an so einem Hansberg mitgespielt. Eigentlich müssen wir das auch noch irgendwann mitmachen. Also nächstes Jahr Leo WS... Wäre das auch nochmal so ein Ziel, einmal irgendwie am Hansberg eine Partie auch zu den Regeln und Gegebenheiten und Geflogenheiten durchzuführen.
Also, liebe Saarländer, das ist ein Aufruf. Falls ihr ein Topspiel für uns präsentieren wollt, könnt, dann gebt uns nochmal bitte Bescheid. Damit wir da dann wirklich die volle Pulle Saarland-Hansberg-Action bekommen.
Ja, ich hab das Gefühl, also so wird es immer erzählt, ich habe selber auch nicht gespielt, aber Anschlagen ist ja quasi erwünscht. Ich habe das Gefühl, da wird eher vorgekeult, wenn man nicht anschlägt, hat irgendwer mal erzählt.
Genau, spannend. Das Regelwerk ist ein bisschen anders, so wie auch das Regelwerk sich ändern wird, aber das sind andere Themen. Ja, wie war das Interview?
Gut, du hast ja schon angesprochen, sehr gut eigentlich, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Einzige, was mich, also ich war eher gestört davon, dass ich zu schlecht vorbereitet war.
Gut, ihr habt ja dann live noch die Ergebnisse nachgeschaut, beziehungsweise können
Ich hatte die offen, aber ich wollte das genau nochmal durchgehen und dafür hatte ich es aber noch nicht gut genug im Kopf, aber auch wie das genau der Modus war. Und
ist ja auch ein komplizierter Modus.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. aber ja, das war das erste Mal mit neuer Technik mal wieder und das ist natürlich dann immer noch herausfordernd, wenn man das nicht hauptberuflich macht.
Aber bevor wir ins Technische und Sachliche gehen, auch wieder hier zu Hause. Ihr stand wohl wie möglich. Die Leute haben wieder mehr erfahren von deiner Wohnung.
Nee, wir haben ja auch erzählt, wir haben gesessen am Tornado.
Ach, ihr saßt am Tornado sogar. Okay. Genau, also wer regelmäßig zuhört, der kann sich so langsam ein Bild machen, wie es dann hier aussieht während der Podcasts. Zum Sachlichen. Der Modus, das war ja durchaus ein Thema. Da war, glaube ich, also als ich das gehört habe, eine kleine Verwirrung, eine begriffliche. Marius hat immer von Gruppen gesprochen. Es geht letztendlich um die Bäume, denke ich, dieses K.O.-Baums, also um die einzelnen Zweige, wie man sich ins Finale spielt. Und da war eben auf der einen Seite waren die Nordkinners und auf der anderen Seite waren diese besagten starken Mannschaften, Mavericks und Bofgen Münster, ja, und aber auch Lotterie, die wir aus Hamburg dann natürlich auch angeschaut haben. Das war, glaube ich, diese Verwirrung. Also das waren die sogenannten Gruppen, also die Zweige fürs Doppel-K.O.-Finale. Ansonsten, ja, ein knackiger Modus. Er hat es ja selber gesagt, die waren dann am Samstagabend schon fertig, zwei Teams, und konnten dann feiern mit den Mavericks, wenn ich es jetzt richtig noch auf dem Zettel habe.
Ja, ich glaube auch, dass Bofgen Münster ein Spiel verloren hatte und das dann aber noch
am Sonntag geholt hatte.
Am Sonntag geholt hat. Und
die Sindelfinger.
Sindelfing.
Genau, es gab vier Aufsteiger, das hatten wir auch nochmal rekonstruiert, oder ihr beide, die dann in dieser Saison am 22. 23. März in Kirchheim, wenn ich mich jetzt, oder in, ja, in Kirchheim, in der zweiten Bundesliga dann ihre Premiere abgeben dürfen.
Und wahrscheinlich auch gegen dich spielen dürfen dann.
Ich glaube, das steht noch nicht fest, wird dann noch gelost, die beiden Gruppen, aber ja, unter Umständen, genau, sind wir dann, treffen wir aufeinander. Also aus dieser Sicht war es sehr schön zu hören, wie Marius diese ganze Geschichte des Teams erzählt hatte, eben diese Teamzusammenstellung, dieser Dreierkern, der sich dann überlegt hat, ja, wen nimmt man ins Team, und dass es dann halt auch so passt, irgendwie mit dem ganzen Drumherum, Wohnungssuche, hinfahren, das kenne ich alles. Anscheinend war es dann eine gute Stimmung, sie haben auch einen guten Schlachtruf am Start gehabt, also es gehört halt alles dazu. Wir hatten das ja auch schon mal in diesen Teamsendungen, die wir da präsentiert hatten, in Folge, naja, ich komme jetzt nicht mehr auf die Zahlen, aber der geneigte Zuhörer kann es nachschauen. Ja, das gehört eben alles dazu bei so einem Teamwettbewerb und das hat sich sehr rund dann angehört. Nicht nur vom Ergebnis, sondern auch so, was Marius jetzt von sich gegeben hat.
Ja, ich glaube, die waren, also so wie ich es mir vorstelle oder auch wie es auch aus dem Interview jetzt hervorgeht und ich auch wahrgenommen habe, die waren halt sehr harmonisch unterwegs und haben sich einfach versucht, so wenig Druck wie möglich zu machen. Also auch mal da wieder die klassische Underdog-Rolle, wobei die natürlich, je weiter ich komme, desto mehr weicht dieser Vorteil dann. Aber hat offensichtlich, also sind ja auch alles Spieler, die ja auch aktiv dabei sind und auch wollen.
Genau, die sind alle im Saft sozusagen. Ne? Ja. Also Arthur Lehrm, sehr starker Spieler momentan. Markus Fleck spielt auch viel zurzeit.
Ja, Mario spielt aber überraschenderweise sehr, sehr wenig zurzeit. Das hat auch nochmal erzählt, ja. Ich weiß gar nicht, ist es im Interview rausgekommen?
Gut, aber Marius hat so eine Charaktereigenschaft, würde ich sagen, der kann sich sehr gut fokussieren innerhalb eines Spiels. Also es gibt halt immer diese verschiedenen Spielercharaktere und diese Mischung hat gepasst mit Tobias auch als relativ guten Torwart, und Daniel Jungblut auch ein guter Torwart. Also das, ja, hat dann einfach gepasst. Also die Mannschaft hat das wahrscheinlich getragen. War natürlich dann auch noch gut, Arthur zu haben, der dann eben als ehemaliger Würzburger dann vielleicht seine alten Würzburger Kollegen da noch ein bisschen, ja, verunsichern konnte, dadurch, dass sie wissen, dass da taktische Vorteile oder strategische Vorteile dann auf Seiten der Nordkinders waren.
Na, tatsächlich, ich habe mit Marius auch darüber gesprochen, also wie es gerade mit der Motivation aussieht, weil ich mir dann auch seinen Turnierverlauf so im Profil angeschaut habe auf der DTFB-Seite, was wir dann auch gerne verlinken. Und da war tatsächlich in letzter Zeit nicht mehr so viel Aktivität, das einmal nochmal kurz vorher vor der Relegation. Und ich habe ihn auch nochmal gefragt, ich weiß nicht, ob das noch im Interview ist, ich glaube nämlich nicht, ob das jetzt nochmal für ihn so für so einen Motivationsboost gesorgt hat, weil er vorher nochmal so erzählte, dass er gerade gar nicht mehr so dahinterher war, sich da jetzt weiter hoch zu trainieren. Und durch das Gewinn in der Relegation jetzt und damit die Teilnahme an der zweiten deutschen Herrenbundesliga, sagt er, ist auf jeden Fall wieder mega motiviert, wieder mehr zu machen und mit dem Team dann richtig einzusteigen.
Genau, das ist sicherlich auch notwendig. Ich fand's, er hat es, glaube ich, zweimal oder dreimal wurde es erwähnt. Das sind da auch Spieler an so einem Wochenende, an diesem 1. Januar-Wochenende in Uckerath, die auch kickern können. Ja, das ist so. Das ist eben Bundesliga-Aufstiegsrelegation. Also die Dichte und die das Leistungsniveau ist sehr hoch geworden da in der Bundesliga und dann eben auch in der Aufstiegsrelegation. Wir hatten es ja, glaube ich, auch erwähnt. In den letzten Jahren gab es Mannschaften, die sind von der Aufstiegsrelegation dann direkt in die erste Bundesliga sozusagen durchmarschiert. Also das will schon einiges heißen, dass da das Niveau durchaus schwierig ist. Und er hat ja auch die gescheiterten anderen Mannschaften angesprochen, die da sich eins und das andere Mal die Zähne ausgebissen haben bei so einer Aufstiegsrelegation und das dann vielleicht im dritten, vierten Jahr dann geschafft haben, um dann endlich in dieser berühmten, berüchtigten Bundesliga zu spielen.
Ja. Was hast du noch an Notizen?
An Notizen. Ja, ich fand interessant, genau das auch nochmal als Teammitbewerb, dass eben dann auch diese Taktierereien wegen des Auswärtstisch passieren. Also für Würzburg ist mit dem Biestisch angetreten. Wahrscheinlich war das dann auch eine Premiere für den einen oder anderen Spieler der Nordkinners, darauf zu spielen. Oder dann eben auch die Bunzini-Mannschaft aus Ottweiler, die sie vermeiden wollten und dann eben glücklich waren, dass dann die Puppets Limburg da ihnen gegenüberstanden im Finale sozusagen. Ja, also das ist natürlich auch ein wichtiger Fakt, ein Multitable-Tisch. Da hätte mich noch interessiert, das Würzburg-Spiel war ja sehr knapp, irgendwie 8-6 oder so. Ne? Es gibt ja 14 Punkte zu verteilen, 7-7 ist unentschieden, 8-6 ist ein knapper Sieg. Ob das dann so ein klassisches Multitable-Spiel war, Würzburg gewinnt den Satz auf dem Biestisch, Nordkinners auf dem Leo und so weiter und dann gibt es einen Einbreak. Das wäre nochmal schön gewesen, das aufzudröseln, denn so kann das manchmal sein.
Ja, so also schlecht vorbereitet ich für das Interview war, so schlecht bin ich jetzt vorbereitet. Ich habe aber vor Augen, dass sie ein Spiel hatten, was unglaublich knapp war. Also es war fast alles unentschieden, nur konnten sie vorher dann zwei Sätze für sich entscheiden und der ganze Rest unentschieden und dann war das Spiel aber schon vor den letzten beiden Spielen entschieden. Und ich meine, das war auch genau das. Also dieses Knappe, das ist vermeintlich knapp. Aber war dann quasi schon vor den letzten beiden zwei Begegnungen wohl sicher, wer dann da gewinnt. Aber wir verlinken das, könnt ihr gerne auch nochmal recherchieren und uns Lüge strafen und einen Korrekturkommentar verfassen.
Ja, sehr schöne Geschichte, auch für Schleswig-Holstein, dem Landesverband, der jetzt wieder eine Bundesligamannschaft hat.
Endlich, ja, finde ich auch spannend, dass sie ja eigentlich gar nicht qualifiziert gewesen wären. Sie sind ja Zweite geworden in der Landesliga. Und dass die erstplatzierte Mannschaft sich dann einfach gesagt hat, nö, wollen wir nicht, schaffen wir nicht. Und dann haben sie sich ja, das haben wir auch erwähnt, in dem Interview mit einer ganz anderen, ganz anders, aber mit einer anderen Mannschaft qualifiziert, als dass sie jetzt angetreten sind. Das finde ich auch immer noch so sehr verwunderlich manchmal. Also dass halt man qualifiziert mit der Mannschaft, dann ist aber der eine schon wieder hier und der andere wieder hier. Ähnliches hat ja auch die Lotterie zum Beispiel, dass Sören Matthies ja bei Bremen schon spielt, aber eigentlich auch bei der Lotterie ist, sich also mit der Lotterie qualifiziert hat und dann aber gar nicht mitspielen darf, ist halt so ein bisschen
woran liegt das?
Hin und her gewechselt. Ja, an den Regularien natürlich.
Natürlich an den Regularien, aber ich meine, es lässt sich momentan aus meiner Sicht nicht anders lösen. Es sind einfach zwei unterschiedliche Spielsysteme, der regionale Betrieb und der nationale Betrieb. Zwei Wochenenden im Jahr findet die Bundesliga statt. In den meisten Landesverbänden die regionale Liga eben jede Woche oder alle zwei Wochen oder auch meinetwegen an diesen Blockspieltagen öfters.
Das war auch keine Kritik. Also,
nee, genau, es ist einfach, es ist doch eine gewisse Kritik. Ich meine, wir beobachten ja die Szene und es könnte anders sein, es könnte vielleicht in diesem Sinne symmetrischer sein, aber wir haben eben auch noch keine Spielmodusanpassung. Also in den Landesverbänden, in den Ligen wird oft ein anderer Teammodus gespielt als jetzt der Bundesligaspielmodus. Das sind einfach Unterschiede, die dann auf sich auf die Mannschaftsgröße auswirken. Dann gibt es noch dieses Gender Ding, was ja auch immer schön und viel diskutiert wird, dass eben die Damen dann eben ihre eigene Bundesliga bekommen. Das sind alles dann die Punkte, die das eben dafür veranlassen, dass das so aussieht.
Aber da kann ich auch nochmal was klarstellen. Also deswegen war auch meine Frage, ob der eine Kollege von, ich drehe es gerade wieder von Limbo, ich meine, ich glaube Paulo da Silva, irgendwie so was hieß der.
Der Push-Kick-Schütze.
Ja, genau. Das war ja meine Frage auch, ob das ein Deutscher ist. Das war gar nicht so gut, ob der jetzt halt, es ist mir ja nicht wichtig, dass ein Spieler ein Deutscher ist, nur ist das genau ein Ergebnis davon, dass die Landesmannschaften nicht gleich der Bundesligamannschaften sind. Und jetzt hat ja auch die Lotterie zum Beispiel stark rekrutiert und da waren, glaube ich, auch, waren Franzose dabei, Luxemburger. Auf jeden Fall sieht man in der Bundesliga auch öfters, weil ja die Bundesliga an zwei Wochen entstanden ist, quasi ein Turnier, was an zwei Wochenenden stattfindet im Teammodus, so kann man es ja zusammenfassen und da kommen dann auch Leute, die normalerweise in so einer Landesliga gar nicht partizipieren können. Also da lohnt es sich dann auch für jemanden aus Luxemburg, Niederlande, Frankreich anzureisen, um da mitzuspielen und deswegen bin ich immer verwundert, wer da alles dabei ist, weil ich die gar nicht kenne, weil ich gar keine großen Turniere jetzt fahre. Okay, jetzt war ich mit dir einmal auf der Leo WS, aber ansonsten sind das alles für mich unbekannte Namen, die ich maximal aus dem Video kenne und bin deswegen natürlich immer sehr verwundert, was, wie und wo und versuche das langsam aber mehr zu verstehen und diese Top-Spieler auch aus anderen Ländern zuzuordnen zu können.
Genau, ich meine, das hat ja sicherlich auch einen Hintergrund. Ich meine, die andere andere Bundesligen, wie die Fußball-Bundesliga, da kommen ja auch die Stars sozusagen zusammen. Okay, vielleicht ist die spanische und die englische Liga stärker im Fußball, aber die deutsche Tischfußball-Bundesliga ist eben sozusagen die stärkste Vereinsliga der Welt und rekrutiert da natürlich auch diverse Top-Spieler. Aber in unserem Niveau, also zweite Bundesliga, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so viel hilft. Siehe jetzt Lotterie, haben sich eben dann eben so zusammengewürfelt, sage ich mal, aus einer südlichen Region, Mannheim und Hamburg eben. Aber die Nordkinners waren halt so ein Dunstkreis, die sich alle kennen, so auch von den Mittwochsturnieren, wie du erwähnt hast. Und letztendlich ist das vielleicht dann doch der kleine Ausschlag, der dann die Richtung in das eingespieltere Team gibt. Ich weiß es nicht.
Ja, schwierig. Also er hat Marius, glaube ich, auch selber im Interview gesagt, und wenn nicht, dann auf jeden Fall off Mike, dass das ja schon auch ein ganzes Quäntchen Glück war. Also er hat auch ganz klar gesagt, das war zwar ein Double-K.O.-System, aber für die war ganz klar, wenn sie absteigen in den K.O.-Baum, ins Loser-Bracket, da warten die ganzen Bonzini-Spieler, das können sie eigentlich nicht packen. Und deswegen hatten sie auch dieses eine Spiel, wo sie sehr viel Respekt vor hatten, wäre ja auf dem Bonzini gewesen, wo sie sagten, das wird quasi unser Crunch-Game, und waren umso froher, dass das dann anders ausgegangen ist und sie nicht auf dem Bonzini haben spielen müssen, aber die haben auch ganz klar, für uns ist hier heute Single K.O. Wenn wir einmal in den Loserbaum gehen, dann treffen wir ja nämlich sofort, können wir halt auf solche wie die Mavericks, Bofgen Münster und Lotterie stoßen, die halt auch sehr stark und super motiviert aufgestellt waren. So, glaube ich, hat da einfach auch die Losfee so ein bisschen mitgeholfen. Also ich will damit die Leistung natürlich nicht schlecht reden, das sind alles Leute, die gut spielen können, keine Frage. Aber ich weiß noch nicht, ob man jetzt quasi daraus ziehen kann, dass man eher ein Team aufstellen sollte, wo sich alle verstehen, oder eher ein Team, wo man quasi nur nach Leistung geht. Das ist auch eine schwierige Frage. Also
ist schwer zu vergleichen. Ja. Am Ende hat der recht, der gewinnt. Aber dieser Vergleich müssten wir jetzt nochmal wiederholen. Die Lotterie hatte dann sicherlich den schwierigen Baum, ganz klar, von außen betrachtet. Aber ja, sie haben es geholt, die Nordkinners. Gut. Sehr gut. Also ich habe jetzt nicht mehr Konkretes, Hannes.
Jetzt überlegt er wieder, ob ich wieder von irgendwelchen Visionen erzähle, die am Ende vielleicht doch nichts werden. Nee, also es geht ja, einiges nimmt ja Formen an. Wir werden auf jeden Fall das ein Interview, was wir ja komplett ja verloren haben, nochmal nachführen. Ende Februar sind wir schon gedatet. Die ersten Techniktests laufen jetzt weiter. Wir sind auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir nicht mehr so viel Material verlieren werden auf dem Weg von Aufnahmegerät zu Computer, beziehungsweise auch von Mikrofon zu Aufnahmegerät. Ansonsten bleibt zu sagen, herzlichen Glückwunsch an alle Bundesliga-Relegationisten, die jetzt da den Aufstieg geschafft haben in die zweite deutsche Herren-Bundesliga, und toi toi toi. Ich schau mal, ob ich vorbeikomme. Du bist ja auf jeden Fall da. Im Zweifel nimmst du das ganze Interview-Equipment zumindest mal für kurze Stimmen mit. Ich weiß ja, du bist ja dann auch sehr eingebunden. Also wenn du halt in diesem Spielmodus bist, der auch sehr hart ist. Also du spielst ja quasi den ganzen Tag.
Bleibt nicht viel Zeit für anderes.
Ich weiß, aber ich gucke, dass ich da irgendwie das freischaufel und auch mit dabei bin, deswegen kann man da ja auch mal direkt Stimmen einholen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall jemanden von den Nordkinners im Nachgang nochmal interviewen, da die das erste Mal ja auf so einer Bundesliga-Hinrunde dann teilnehmen dürfen. Und durfte das ja letztes Jahr machen, beziehungsweise bin dann ja da hingefahren, und muss sagen, das hat mich halt stark beeindruckt. Bin auch gespannt, wie da dann die Eindrücke von denen dann sind, die dir das erste Mal auch sind oder sich mit meinen deckt, und bin hochgespannt.
Ja, genau. Also wie gesagt, Bundesliga, drittes Märzwochenende, dann der zweite Rückrundentermin, der steht noch nicht ganz fest, voraussichtlich August, September, wenn ich da richtig informiert bin. Und ja, dann schauen wir mal, wer dieses Jahr das Ding rockt, beziehungsweise in der zweiten Bundesliga ist natürlich die Konzentration dann auf Abstieg, aber auch auf Aufstieg nach oben immer spannend.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne, viel Erfolg allen, die da mitgespielt haben. Viel Erfolg allen, die dann nächstes Jahr wieder mit dabei sind und versuchen aufzusteigen. Kikeriki.
Kikeriki.